Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Im Nahen Osten ist Fußball eine, ja, man kann sagen, umkämpfte, hochpolitische Ware. Diktatoren nutzen Fußballspiele als Bühne für brutale Propaganda, Terroristen als Orte für Anschlagsziele oder zur Rekrutierung. Andererseits, die Nationalmannschaften sind zum Beispiel im Irak oder in Afghanistan auch ein seltenes Symbol, mit denen sich verfeindete Volksgruppen gleichermaßen identifizieren können. Der Fußball als vermeintliches Stück Normalität, davon will auch Syriens Präsident Assad auf perfide Weise profitieren. Ein umkämpftes Feld, Fußball als Machtinstrument in Kriegsgebieten, so lautet der Titel des Nachspielfeatures von unserem Autoren Ronny Blaschke, für das er zu Beginn 14 Jahre zurückblickt.
Das Stadion von Homs im November 2006. Der syrische Staatspräsident Bashar al-Assad betritt die Ehrentribüne. Mehr als 30.000 Zuschauer erheben sich von ihren Sitzen, klatschen und singen patriotische Lieder. Assad lächelt, winkt in die Menge. Er wirkt wie ein zufriedener Staatsmann. In Homs findet das Finalrückspiel der asiatischen Champions League statt. Millionen Syrer hoffen auf einen Sieg von Al-Karama. Dieser Vereinsname lässt sich unterschiedlich übersetzen. Die Würde, die Ehre, die Wundertat. Bashar al-Assad besucht selten Fußballspiele, doch dieses Mal ist er dabei.
Also der Fußball war auf jeden Fall wichtig für ihn. Nicht, weil er Fußballfan ist, nein, weil er dann eine andere Zielgruppe erreicht hat dadurch. Also
Nadim, Fußballfan, aufgewachsen in Syrien, seit 2015 in Deutschland.
Der war auf jeden Fall trotzdem auf dem Platz dabei. Der hat alle Spieler begrüßt. Der hat die Spieler, die der Gegner begrüßt sogar. Der wollte ja sich präsentieren als der Präsident des Volkes. Und das ist ja der Sport des Volkes. Und da hat er dann auf jeden Fall sein Publikum oder wollte sein Publikum erreichen.
Al-Karama schießt im Rückspiel zwei Tore. Auch Assad springt auf und jubelt, doch in der Summe reicht es nicht für den Titel. Anders drei Jahre später, 2010. Al-Ittihad aus Aleppo gewinnt den Asienpokal, vergleichbar mit der Europa League, der erste internationale Titel für einen syrischen Club.
Al-Assad hat die ganze Mannschaft in Empfang genommen, und zwar in Damaskus am Flughafen, und er hat die dann in seinen Palast eingeladen. Da gab es dann Trikotübergabe von dem Präsidenten des Vereins mit der Rücknummer 1. Al-Assad stand auf der Rückseite. Also das ist eine typische Propaganda, was man eigentlich aus anderen Ländern kennt.
Nadim ist Mitte 20, ein gefragter Experte für Fußball und Politik in Syrien, vor allem für die dortigen Fanszenen. Er hält Vorträge, gibt Interviews, spricht über seine Biografie. Seinen vollständigen Namen möchte er lieber nicht in der Öffentlichkeit sagen. Nadim verbringt seine Jugend in der Hafenstadt Latakia. Die Freizeit widmet er seinem Lieblingsclub Hatin. Stolz trägt er die Vereinsfarben Blau und Weiß. Er gehört zur jungen, aufstrebenden Ultrabewegung und er arbeitet bald erfolgreich als Sportfotograf. Doch dann ab 2011 der Bürgerkrieg. Wie viele Freunde bricht Nadim nach Europa auf. 19 Tage dauert seine Flucht über die Balkanroute. Seit 2015 lebt er im Südwesten Deutschlands. Er kommuniziert weiter mit Freunden in Syrien, beobachtet die Medien, dokumentiert den Fußball im Kriegsgebiet. Mit einem besonderen Blick auf die Stadien, vor allem in seiner Heimatstadt Latakia. Er sammelt Artikel, Videos, Dokumentationen.
Das Stadion wurde nicht mehr als Fußballplatz verwendet, sondern als Flüchtlingslager, als die ganzen Vertriebene aus Aleppo, die sind dann nach Latakia gezogen und die haben sich dann im Stadion aufgehalten. Zum Beispiel das Stadion in Idlib war mitten in der Stadt und die Landschaft um Idlib herum, wo die ganzen Tiere gehalten worden sind. Man hat sich gedacht, okay, wir holen die Tiere aus der Landschaft und wir halten die in der Stadt, und zwar im Stadion, da ist eine grüne Wiese. Da kann man auf jeden Fall erstmal einen Blick auf die Tiere haben.
Okay.
das Stadion in Damaskus, genauer gesagt das Al-Abbasin-Stadion in Damaskus mit Kapazität von 40.000 Zuschauern. Das Stadion wurde wegen der zentralen Lage mitten in der Stadt Damaskus als Hubschrauberlandeplatz verwendet und auch als Waffenlager. Da wurden auch Raketen gelagert.
Der Sport als Machtinstrument in Kriegsgebieten. Ein Thema mit trauriger Tradition. Ob Al-Qaida, Taliban oder der sogenannte Islamische Staat, Terrororganisationen nutzen den Fußball seit Jahrzehnten zur Vernetzung und Mobilisierung. Bereits der junge Osama bin Laden organisiert in den 1980er Jahren Fußballspiele. Später predigt er im Umfeld von Turnieren und veranstaltet für Kämpfer eine Freizeitliga. Jahre später, 2014, rufen Fundamentalisten im irakischen Mosul das Kalifat des IS aus, umrahmt von einem Koran-Zitierwettbewerb und einem Fußballspiel. Der österreichische Journalist Clemens Sawarski hat mehrfach im Mittleren Osten recherchiert.
Ein relativ hochrangiger, den sie dann gefangen haben, IS-Führer, hat es dem Wall Street Journal dann einmal auch erklärt, sie konnten ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr in die Moscheen, weil da wurden sie beobachtet. Deswegen ging er dann zum Beispiel eben auf Fußballplätze, in Parks etc. Die gibt es ja dort überall auch zuhauf, genauso wie bei uns. Das spielen ja an jeder Straßenecke, sobald die Dämmerung da ist, sobald es die Temperatur zulässt sozusagen, spielen die Fußball überall. Also das war dann relativ einfach, dass man da Menschen rekrutiert.
Der IS will mit Gewalt seine Auslegung des Islam durchsetzen. Seine Kämpfer töten Zehntausende Menschen, zerstören Jahrhunderte alte Kulturstätten. 2016 verbreitet sich ein Video aus Raqqa, der damaligen IS-Hauptstadt in Syrien. Vor laufender Kamera werden Männer, die Augen verbunden, hingerichtet. Sie hatten für einen beliebten Fußballclub gespielt. Für einige IS-Führer ist Fußball ein Symbol des gottlosen Westens. Doch sie müssen auch Rücksicht nehmen, sagt Clemens Sawarski.
Dämonisierung in dem Sinn des Westens war mit dem Fußball schwer möglich, weil eben viele der Kämpfer auch aus dem Westen kamen und die Annehmlichkeit des Fußballschaus auch kannten. Bei Osama bin Laden zum Beispiel war es in Afghanistan so, dass der Fußball nur unter gewissen Regeln hat stattfinden können. Sie haben keine Haut zeigen dürfen, das heißt nur lange Hosen, nur lange Ärmchen, lange Leibchen. Beim IS war es dann auch so, dass zum Beispiel Jubeln verboten war, weil das hat irgendwie so einen homosexuellen Touch. Der Schiedsrichter dürfte nicht in die Trillerpfeife pfeifen, wenn man dann Dämonen anlockt. Also es waren da recht wirre Regeln, die sie da aufgestellt haben, mit dem Wissen aber, dass sie es nicht ganz verbieten können. Aber sie haben halt so viel Druck auferlegt, dass es halt irgendwie auch keinen Spaß mehr macht.
Ein Land, das seit Jahrzehnten unter Krieg und Terror leidet, ist der Irak. Unter Diktator Saddam Hussein und seinem Militär bleiben die Spannungen zwischen Sunniten und Schiiten, zwischen Kurden und Islamisten noch unter der Oberfläche. Auch im Sport, wo sein Sohn Uday Hussein ein strenges Regime führt. Nach großen Siegen beschenkt er Spieler mit Häusern. Nach Niederlagen lässt er sie mitunter verhaften und foltern. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Arming to threaten the peace of the world. Nach dem Sturz von Saddam Hussein versinkt der Irak noch tiefer im Chaos. Terroranschläge, Entführungen, Verletzungen durch Landminen. Der Fußballverband bezieht Büros in Jordanien. Nationalspieler, die ihre Heimat nicht verlassen wollen, tragen Waffen und Schutzwesten. In dieser Zeit vermittelt der Fußball Hoffnung. Bei der Asienmeisterschaft 2007 spielt das irakische Team überraschend gut. Auch wegen ihres brasilianischen Trainers Jean-Vin Vieira, erläutert der Reporter Clemens Sawarski.
Die drei besten Spieler waren ein Schiit, ein Sunnit und ein Kurde. Die hat dann mehr oder weniger auch alle drei zu Kapitänen und in führende Rollen gesteckt, damit er also dieses Religionsthema befriedet. Er hat eigentlich auch von den Spielern verlangt, dass sie vor dem Spiel nicht beten. Das war alles in Abstimmung mit dem Verband, weil natürlich diese Religion ein sehr zersetzendes Element noch immer ist. Und sie sind dann überraschend recht weit gekommen.
Im Halbfinale schlägt der Irak den Favoriten Südkorea im Elfmeterschießen. In Bagdad strömen Zehntausende auf die Straßen. Autokorso und Jubel, wie diese Amateuraufnahmen nahelegen. Dann der Schock. Zwei Selbstmordattentäter töten mehr als 50 Menschen. Mindestens 150 werden verletzt.
Das irakische Nationalteam hat damals auch dann gesagt, sie wollen das Finale nicht spielen, aus Respekt vor den Toten. Es haben sich dann sehr viele Eltern auch gemeldet von toten Kindern oder Verwandte, die dann gesagt haben, die haben sich so gefreut, dass ihr das Spiel gewonnen habt. Bitte spielt das Finale zu Ehren der Toten sozusagen. Und der Irak hat eben das Finale dann gespielt und hat es bekanntlich auch gewonnen, überraschenderweise. Und das hat eine kurzfristige Euphorie dann auch entstehen lassen.
Auf einen solchen Hoffnungsschimmer warten auch viele Menschen in Syrien. Der Bürgerkrieg dort kostet bis heute mehr als 500.000 Menschen das Leben. Mehr als 11 Millionen sind auf der Flucht. Terror, Folter, mutmaßlich sogar Chemiewaffen. Trotzdem wird der Fußball-Liga-Betrieb seit 2011 aufrechterhalten, zumindest in reduzierter Form. Die Mannschaften spielen ihre Meister in den vermeintlich sicheren Städten Damaskus und Latakia aus. Präsident Bashar al-Assad will auch mit Fußball Normalität vermitteln. Da ist sich der syrische Fan Nadim, der inzwischen in Deutschland lebt, sicher.
Das wird ja ausgenutzt, dass ja alles wieder gut ist und wir haben jetzt Frieden und die Flüchtlinge können zurückkommen und ja, das ist der Himmel einfach hier in Syrien. Und zum anderen finde ich aber das doch in Ordnung, weil die Leute haben ja das Stadion als der letzte Zufluchtsort sozusagen. Also für die Menschen ist das ja ein Stück Normalität, die hier erkämpft wird.
Früher hat die syrische Nationalmannschaft ihre Heimspiele in Damaskus oder Aleppo vor 40.000 Zuschauern bestritten. Seit Kriegsbeginn spielt sie im Exil, häufig tausende Kilometer entfernt in Südostasien. Nadim verfolgt das Team in den sozialen Medien.
Jedes Mal, wenn das die Nationalmannschaft spielt, haben wir zwei Fanlager. Auch die Leute, die gegen Al-Assad sind und keinen Fußballbezug haben, die wollen unbedingt, dass die Nationalmannschaft verliert, dass er nicht nochmal extra eine Bühne hat, um sich nach außen zu präsentieren.
Bei den Spielen Syriens im Exil sitzen auf den Tribünen häufig Assad-Anhänger neben geflohenen Dissidenten. Manchmal tragen Spieler und Offizielle T-Shirts mit Fotos von Assad. Es sind Gesten, die das Regime in den Staatsmedien als Einigkeit bewertet, sagt die Journalistin Christine Hellberg, die mehrere Bücher über Syrien veröffentlicht hat.
Dennoch arbeitet das Regime ja vor allem daran, zurückzukehren in die internationale Gemeinschaft. Man versucht, Gelder zu beschaffen für den Wiederaufbau und deswegen nutzt man alle möglichen Ebenen, um sich zu präsentieren als ein Land, in dem man wieder investieren sollte, das bereit wäre, Flüchtlinge zurückzunehmen. Ein Symbol wie die Fußballnationalmannschaft natürlich ist eine dankbare Möglichkeit, um klarzumachen, wir, das syrische Regime, repräsentieren das syrische Volk, unsere Nationalmannschaft, das sind unsere Helden.
In Syrien haben die Vereine des Militärs und der Polizei lange einen Systemvorteil. Der mit 17 Meistertiteln erfolgreichste Club kommt aus Damaskus und heißt Al-Jaisch, die Armee. Viele syrische Spitzenspieler sind im Ausland unter Vertrag. In Jordanien oder Katar können sie sich finanziell absichern. Doch auch dort stehen sie unter politischem Einfluss. Firas Al-Khatib etwa spielt mehr als 10 Jahre in Kuwait. Einen Teil seines Gehalts schickte er in seine Heimatstadt Homs für die Finanzierung von Straßen und Moscheen. Musik 2012, ein Jahr nach Kriegsbeginn, verkündet Firas al-Khatib seinen Rücktritt aus dem syrischen Nationalteam. Er bekennt sich zur Opposition. Der syrische Fan Nadim.
Der hat gesagt, dass die Nationalmannschaft nicht die Syrer vertritt, sondern des Regimes. Und deswegen wollte er nicht für die Nationalmannschaft spielen. Als die Nationalmannschaft gute Chancen hatte, die Weltmeisterschaft 2018 zu erreichen, hat er dann mit der Nationalmannschaft nochmal gespielt und dann als Kapitän.
Das Nationalteam entfacht in sozialen Medien Kontroversen. Setzt die Regierung Spieler unter Druck? Sind ihre Familien in Gefahr? Das US-amerikanische Sportportal ESPN recherchiert monatelang und veröffentlichte Mai 2017 eine lange Reportage. Darin schreibt der Pulitzer-Preisträger Steve Fainaro.
Die syrische Regierung hat den Sport für ihre brutale Unterdrückung benutzt. Mindestens 38 Spieler aus den ersten beiden Ligen und Dutzende weitere aus den unteren Ligen wurden erschossen und gefoltert.
Der langjährige syrische Nationaltorwart Moussa Ballhaus muss 2011 für mehrere Monate in Haft, weil er Rebellen Zuflucht geboten haben soll. Der Nationalspieler Djihad Kassab soll Autobomben konstruiert haben, was er bestreitet. Nach schwerer Folter stirbt Kassab 2016 in einem Militärgefängnis.
A ceasefire in Syria's Idlib province has just come into effect after months of heavy bombardment by Syrian government forces and their Russian allies.
Noch heute gelten viele Spieler als vermisst. Diejenigen, die ins Ausland fliehen, werden als Verräter bezeichnet. Ihre Konten in Syrien werden eingefroren, ihr Besitz beschlagnahmt. Wenige syrische Profis können sich gegen das Regime behaupten. Zum Beispiel Nationalspieler Omar al-Sommer, erzählt Nadim.
Es gab den Gerücht, dass er verlangt hat für seine Rückkehr, dass ein Spieler, ein Ex-Kollege von dem, entlassen wird aus dem Knast. Wir haben keine Beweise für, aber tatsächlich nach dem ersten Auftritt von Omar al-Sommer bei der Nationalmannschaft wurde ein Spieler entlassen aus dem Knast. Man hat gemerkt, dass die ganzen Spieler, die sich politisch positioniert haben, zumindest gegen al-Assad, die sind in Vergessenheit geraten. Also die haben auf jeden Fall nicht mehr die Möglichkeit gehabt, als Fußballspieler eine Karriere zu starten. Und die waren einfach auf einmal weg.
Wie politisch dürfen, wie politisch sollten Leistungssportler sein? Auch Mansour Fakhriyare kann darauf differenzierte Antworten geben. Er stammt aus Kabul, der Hauptstadt Afghanistans, wo seit Jahrzehnten ein Konflikt auf den nächsten folgt. Als Baby kommt er mit seinen Eltern 1987 nach Bremen. Als Jugendlicher entwickelt sich Fakhriyare zu einem Torwart mit Zukunftsperspektive. 2007 spielt er für den FC Oberneuland in der vierten Liga. Um die Jahrtausendwende sehnen sich viele Afghanen nach einem Neuanfang. Sie wollen Bürgerkrieg und Terror der Taliban hinter sich lassen. Nach mehr als 15 Jahren formiert sich erstmals wieder eine Nationalmannschaft. Auch Mansour Fakhriyare möchte beim Aufbau helfen. Er reist bald regelmäßig nach Kabul.
Gerade zu Beginn, als natürlich immer gefragt wurde, wo gehörst du her, wo kommst du her, was sind deine Vorfahren, habe ich immer, ich wusste halt, worauf es hinausgeht. Ich bin in Kabul geboren, bin Afghane, lebe in Deutschland. So, das war so meine Standardantwort. Aber wenn es dann um Spiel und im Spiel und um Emotionen geht, dann kamen schon häufiger mal so Sätze wie, so, wie: Ihr seid ja nicht die wahren Afghanen, ihr seid ja vom Krieg geflohen und wir. In dem Augenblick hat man es vielleicht nicht so gedeutet, aber im Nachhinein muss man sagen, ganz klar, hat jeder versucht, sich so zu positionieren.
In Afghanistan werden 50 Sprachen und über 200 Dialekte gesprochen. Die größten ethnischen Gruppen: Paschtunen, Tadschiken, Hazara und Usbeken. Auch in der Umkleidekabine des Nationalteams müssen mehrere Dolmetscher übersetzen. Es kommt zu Streit, manchmal zu Handgemengen.
Wir sind eine Stammesgesellschaft in Afghanistan und in der Regel ist es natürlich so, dass diese Stämme natürlich auch ihre Leute dann eben in vorderster Reihe sehen wollen. So, das ist in der Politik so und letztlich ist Fußball, auch wenn wir es nicht hören wollen, überall Politik.
Selten sind die Volksgruppen mit dem Nationalteam gleichermaßen zufrieden. Doch es gibt Ausnahmen wie die Südasienmeisterschaft 2013. Im Halbfinale schlägt die afghanische Auswahl den Gastgeber Nepal. Der überragende Torhüter Mansour Fakhriyare und seine Mitspieler erhalten im Hotel anschließend Ausgehverbot. Wenige Tage zuvor waren nepalesische Arbeiter in Afghanistan von Taliban enthauptet worden. Nun fürchtet die Mannschaft Racheaktionen. Knapp 10 Millionen Afghanen verfolgten dann das Finale der Südasienmeisterschaft im Fernsehen. In der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu besiegt ihr Nationalteam Indien. Eine Sensation. Mansour Fakhriyare wird zum besten Spieler des Turniers gewählt. Unter seinem Trikot trägt er ein T-Shirt mit dem Schriftzug Peace for Afghanistan. Plötzlich ist Fakhriyare der Volksheld eines Landes, in dem er nie gelebt hat. In Kabul feiern Hunderttausende die Rückkehr ihrer Mannschaft. Die größte Feier soll im Ghazi-Stadion stattfinden, im Nationalstadion Afghanistans. Die Taliban hatten das Stadion einst für Folter und Hinrichtungen genutzt. Sie ließen abgeschnittene Arme und Beine von der Torlatte baumeln, verbrannten Bücher und Filme von Ungläubigen. Mansur Fakhriyar freut sich, dass die Afghanen nun mit ihrem Nationalstadion etwas Positives verbinden können. Doch Freude kann in Afghanistan schnell in Angst umschlagen. Polizisten wenden sich während der Feier an Fakhriyar.
Es war dann irgendwann war das so, dass wir können keine Sicherheit von irgendjemandem gewährleisten. Sieh zu, dass die Mannschaft wegkommt. So, das war so der am Ende dann die Durchsage und verlasst so schnell wie möglich das Stadion. Weil ihr gefährdet ja nicht nur euch, sondern ihr gefährdet alle Menschen hier. Weil du hast keinen Überblick mehr, wer was wo. Keiner kann kontrolliert werden, keiner wird kontrolliert.
Vor dem Stadion patrouillieren Soldaten mit Maschinengewehren. Fußballfunktionäre halten sich einen eigenen Sicherheitsdienst. Prominente Spieler fahren in gepanzerten Wagen. Die Politiker feiern den Titelgewinn als einen afghanischen Aufbruch. Mansur Fakhriyar, der die Biografie Heimat Fußball veröffentlicht hat, erinnert an die Worte des damaligen Staatspräsidenten Hamid Karzai.
Diese Liebe, dieser Zusammenhalt, was du geleistet hast, haben wir Politiker mit Milliardenausgaben über Jahre nicht geschafft.
Die Freude, die der Fußball in Konfliktregionen auslöst, ist selten von Dauer. Diktatoren wollen im Sport das letzte Wort haben, manchmal mit Hilfe aus dem Westen. Bei der Asienmeisterschaft 2019 wird das syrische Nationalteam von Bernd Stange betreut. Der deutsche Trainer hatte 2002 schon die irakische Mannschaft übernommen, als Saddam Hussein noch im Amt war. In einer Reportage über Bernd Stange kommt im SZ-Magazin 2019 auch der General Mofafak Juma zu Wort, der wichtigste Sportfunktionär unter Bashar al-Assad.
Die politische Aussage war uns wichtig, dass wir in der Lage waren, einen Deutschen zu engagieren, zeigt, Syrien gewinnt. Syrien ist wieder sicher.
Die FIFA verbietet die politische Vereinnahmung des Fußballs. Mehr als 20 Mal hat sie Nationalverbände suspendiert. Auch im Fall von Syrien fordern Menschenrechtler ein strengeres Vorgehen gegen die Sportfunktionäre, bislang vergeblich. Die Diktatoren im Nahen Osten fürchten sich vor einer Mobilisierung der Ultras, wie in Ägypten während des sogenannten arabischen Frühlings. Damals hatten hunderte Fans auf dem Tahrirplatz gegen den Staatschef Mubarak protestiert. Auch in Syrien überwacht der Geheimdienst die Fans, erzählt der in Deutschland lebende Ultra Nadim.
Und die dürfen sich nicht Ultras nennen, sondern Fanclubs. Also weil die halt ein Problem mit der Bezeichnung Ultras haben. Und die haben halt Angst gehabt, dass wir uns dem Vorbild Ägypten anschließen. Bitte meldet euch, also macht eine Liste, wer überhaupt in der Gruppe ist, okay? Und was ist das für eine Gruppe? Und keine Zaunpfannen auf Englisch, sondern nur auf Arabisch. Die wollen einfach Kontrolle drüber haben.
Nadim lebt nach seiner Flucht im Südwesten Deutschlands. Er studiert IT und nutzt sein Semesterticket für die Bahn, um möglichst viele Spiele in der Region zu sehen, auch wenn es zurzeit nicht möglich ist. Der Fußball in Syrien lässt ihn nicht los.
When you think about Syria, you think about the war. That's the thing that we are trying to change.
Football and war. We are happy and sad in the same time.
Für das Online-Portal Copa 90 hat Nadim an einem Film mitgewirkt. The Secret Life of Syrian Ultras. Er hält Vorträge in Jugendeinrichtungen, will Klischees auflösen, vor allem über die Ultras, die seit 2017 allmählich in die syrischen Stadien zurückkehren. Fußball im Kriegsland Syrien? Das ist für Nadim auch ein gutes Zeichen. Viel zu lange hat sich der Alltag nur ums Überleben gedreht.